Die Zeit verrennt und schon ist Folge 3 fertig. Tobi und ich waren im Finale und wollten eigentlich dort einen Podcast produzieren. Zusätzlich zu dem Video, was wir produziert haben, was ihr hoffentlich gesehen habt. Warum wir aber keinen Podcast machen konnten, erfahrt ihr unter anderem hier in Folge 3. Auch geht es heiß zur Sache über eine kleine Diskussion, warum wir Deutschen im Downhill-Sport eigentlich nicht so erfolgreich sind, warum wir keine Weltspitze dominieren. Und unter anderem geht es auch darum, wie Tobi seinen Grönland-Trip bei minus 30 Grad überlebt hat und welche Probleme dabei aufgetreten sind. Also bleibt dran, hört euch Folge 3 an. Viel Spaß!
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 bei Single Trails und Single Malt, der Podcast von Tobi und mir, Jasper auch. Und wir waren im Finale unterwegs und haben es nicht geschafft, einen Podcast zu machen. Deswegen telefonieren wir gerade und machen eine neue Folge für euch. Tobi, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ja, nachdem es nach der letzten Folge relativ lange gedauert hat, bis wir hier die ganze technische Umsetzung gemacht haben und das Ding auch bei Spotify und Apple überall online waren, war natürlich das Thema mit den guten Vorsätzen schon so ein bisschen durch. Deshalb haben wir gedacht, treffen wir uns im Finale, setzen uns dort hin, trinken ein bisschen Whisky und ja, recorden einfach so eine kleine Zusatzfolge, um ein bisschen davon zu erzählen, wie es uns ergangen ist.
In Italien, mit Italienern. Und warum Italiener eigentlich immer so laut sind, das durften wir am eigenen Leibe erfahren.
Ich sag mal so, in Italien gibt es ein ganz spezielles Leise-Sein. Also die haben eine eigene Definition von Leise-Sein. Das ist für deutsche Verhältnisse immer noch relativ laut.
Relativ trifft's gut. Man könnte auch sagen, auf jeden Fall nicht podcast-tauglich. Um es zusammenzufassen. Tobi und ich waren in Italien und war eine recht spontane Geschichte. Warum wir in Italien waren, erzählen wir euch später. Aber wir wollten einen Podcast aufnehmen in einer wunderbaren Location. Das Ganze mit ein bisschen Foto und Film begleiten, um eine Promotion für diesen sensationellen Podcast voranzutreiben. Als wir dann tatsächlich soweit waren, dass wir einen kleinen Podcast aufzeichnen wollten, kam eine Gruppe Italiener. Radfahrer, selbsterklärend, die aber wahrscheinlich gerade aus dem letzten Pub in ihre Unterkunft stolperten und uns höflich fragten, ob sie sich was zu essen kochen könnten. Und wir so, ja klar, gibt uns noch 2 Minuten, wir sind gleich fertig. Und ja, aus den versprochenen 5 Minuten Ruhe wurden dann letztendlich leider nur 5 Sekunden, weil dann die gesamte Mannschaft in der Küche stand und auf Kochtöpfen rumgeklopft hat und lautstark sich erfreut hat, dass sie gerade eine Filmaufnahme zerstören.
Sie sind auch immer schön hinter im Bild rumgelaufen und konnten es irgendwie nicht so ganz verstehen, dass sie dann auch im Bild sind.
Ja, sie haben, glaube ich, auch tatsächlich ziemlich, um es wirklich böse zu sagen, sie haben, glaube ich, schon ein bisschen destruktiven Spaß gehabt, uns da ein bisschen vorzuführen, doch.
Deshalb sitzen wir jetzt wieder zu Hause. Ich bin in Lichtenfels,
Bad Oeynhausen, sorry, nicht. Nicht da Oeynhausen.
Du bist in Bad Oeynhausen?
Ja.
Okay.
Also, es ist ganz witzig, wo ich hier sitze. Ich habe hier Freunde in Bad Oeynhausen, mit denen habe ich früher viel, vor allem Trinksport betrieben, neben dem Radsport. Und ich bin hier in der WG, also sorry Tim und Kai, wenn ihr das hört, aber die WG sieht immer noch genauso abgeranzt aus wie vor 2 Jahren. Das hat sich nichts geändert. Ich sitze hier an einem Tisch, der irgendwie bestimmt 2 Millimeter Staubschicht hat und es gibt eigentlich keine richtigen Möbel. Ist ziemlich witzig. Ich muss, glaube ich, mal ein Foto machen. Vielleicht können wir das dann auch irgendwie Social Media technisch ausschlachten. Ja, ich sitze ja in einer abgeranzten WG in Bad Oeynhausen, weil Karl nach Australien geht. Den habe ich verabschiedet.
Ich hoffe, bei dir sind heute keine Italiener im Hintergrund, die gleich das Zimmer stürmen werden.
Ich hoffe es auch nicht. Man weiß nie in Bad Oeynhausen.
man weiß es nicht. Alles kann, nichts muss.
Gut. Warum waren wir in Italien, Tobi?
Ich wollte auf alle Fälle mal wieder ein bisschen mehr Rad fahren. Und wir haben gemeinsame Freunde dort. Und nachdem ich von einem sehr, sehr kalten Trip wiedergekommen bin, haben wir uns gedacht, wir fahren einfach mal nach Finale, gehen ein bisschen Radfahren und verbringen einfach mal ein bisschen Zeit, wo wir uns auch wirklich in Persona sehen und nicht einfach immer nur übers Telefon wie sonst. Und ja, waren, glaube ich, insgesamt eine Woche oder 6 Tage dort. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das erinnert mich daran, dass ich unbedingt wieder mehr Radfahren muss.
Radfahrer sitzen, also so Profi-Radfahrer sitzen ja meist am wenigsten auf dem Rad. Also zumindest die Leute, die so marketingmäßig wie Tobi unterwegs sind. Die richtigen Rennfahrer, die sitzen natürlich viel auf dem Fahrrad, aber so die ganzen.
Wenn man anderen, richtig Radfahren kann,
die ganzen
so wie du, Investoren. Dann.
Lustig.
Wenn man richtig Radfahren kann, so wie du, dann sitzt man mehr auf dem Rad, oder?
Im Moment
ich muss gestehen,
zu viel auf dem Rad, glaube ich.
Ich muss gestehen, dass ich ziemlich beeindruckt bin von deiner krassen Motivation zu trainieren. Weil ich habe mir gedacht, ja, wir fahren halt nach Finale und dann gehen wir dort ein bisschen Trails heizen. Aber der Herr Jauch hatte einen krassen Trainingsplan, der ganz, ganz fiese Intervalle drauf hatte. Und so ist er eigentlich fast jedes Mal vor dem Radfahren oder danach noch irgendwelche Intervalle Berge hochgefahren. Und ich kenne das noch von der Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, dass ich darauf einfach null Bock hatte. Daher großer Respekt, dass du das so durchziehst.
Ja, kann ich nur jedem da draußen empfehlen. Intervalle sind scheiße. Falls ihr also mal Intervalle machen wollt, lasst es sein. Vielen Dank für dieses Kompliment. Die Motivation für diesen Trainingsplan ist auf jeden Fall extrinsisch. Es ist keine intrinsische Motivation, dass ich gerne im Sattel sitze und Intervalle fahre an diesem Punkt nochmal. Und ich muss gestehen,
Ich habe
letztes Jahr auch schon seriös trainiert und da habe ich dann auch so Sachen wie Bier trinken sein gelassen. Darauf verzichte ich diesmal gekonnt und trinke auch trotzdem mal ein Abendbierchen nach dem Intervalltraining. Fühlt sich besser an.
Also ich habe ein paar Mal im Café gesessen und meinen Espresso getrunken und mein Croissant gegessen und habe gedacht, oieiei, gut, dass ich das nicht mehr machen muss.
Du hast ja auch 5 Kilo mehr, die du den Berg hochschleppen musst.
Ja, eben, das wäre auch schwieriger. Ja.
Zurück zur Finale. Warum ich mitgekommen bin, war nämlich so, dass Tobi, wir hatten telefoniert, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube auch wegen Podcast oder irgendwas. Und Tobi sagte mir, er fährt jetzt nach Finale. Und dann habe ich kurz überlegt, ja, eigentlich könnte ich doch mitkommen, oder? Also ich habe jetzt irgendwie keine Termine, wo ich ortsgebunden bin. Kann alles von überall aus machen mit dem Laptop. Dann komme ich einfach mit nach Finale. Und genau, wir haben gemeinsame Freunde, die Kerstin und den Paul. Und dann habe ich die angerufen und gefragt, ob ich bei denen irgendwie nächtigen kann. Die haben mich dann sehr, sehr gastfreundlich aufgenommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir waren eine Woche in Finale Radfahren.
Da waren jetzt nicht nur wir, sondern da waren auch ganz viele von anderen Mountainbike-Profis, auch viel aus anderen Ländern. Und während wir da so rumgefahren sind, haben wir gesehen, dass viele von den deutschen Profis gerade alle irgendwo auf irgendwelchen warmen Inseln rumhängen. Ich habe das früher auch immer gemacht, habe viel Zeit auf La Palma verbracht, du auch.
Immer im Winter eigentlich, weil, weißt du, ist ja auch arschkalt hier, so wie jetzt.
Wie wichtig ist es für dich, dass du einfach mal in der Sonne zum Fahren kommst?
Boah, doch, also ich merke, dass mir auch schon ab und zu mal so ein bisschen die Decke zu Hause auf den Kopf fällt und ich dann raus muss. Und dann ist eigentlich schon so Radfahren im Warmen ein Must-Have. Also so der finale Trip, der war jetzt schon zwingend notwendig bei den Schneeverhältnissen, die wir haben.
Jetzt, ja, wie gesagt, bei uns fliegen halt relativ viele Leute rum. Die Engländer bleiben sehr viel zu Hause und fahren ihre Matching-Trails. Was ist denn jetzt, also, was ist da besser? Oder?
Ich glaube, die Frage zu beantworten, was da besser ist, ist, glaube ich, total wurscht. Also in Hannover zum Beispiel kannst du ja auch super Trails fahren, das ganze Jahr. Also ich bin ja eigentlich ursprünglich Hannoveraner, Pilzbiertrinker kann man sagen. Und der Deißer hat halt im Winter eigentlich keinen Schnee. Also wenn dann mal 5 Zentimeter, die halten dich auf jeden Fall nicht vom Fahren ab. Und da konntest du das ganze Jahr trainieren und du warst eigentlich nicht gezwungen, irgendwo nach La Palma zu gehen, um Radfahren zu können, so wie jetzt in Bayern, weil da halt 1 Meter Schnee liegt. Nichtsdestotrotz sind die Temperaturen halt trotzdem irgendwie minus 1, minus 5, minus 10 Grad oder halt auch mal 5 Grad. Aber es ist halt arschkalt und matschig und wer will da gerne Rad fahren? Und von daher kann ich das schon sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man das dann gerade als Profi, wenn man sowieso trainieren muss und man ja auch, ich sag mal, wenn du als Radprofi hast du ja keinen Bürojob, wo du Anwesenheit sein zeigen musst, du bist nicht in irgendeinem Büro, wo du irgendwas tun musst, sondern du kannst ja von überall auf der Welt arbeiten, nämlich auf dem Rad sitzen, und dass die dann nach La Palma oder sonst wohin fliegen, eigentlich nur nachvollziehbar.
Ja, ja, also ich muss auch gestehen, hier bei dem Wetter im Winter Rad zu fahren, das ist ja, das ist so halb viel Spaß. Also wenn du jeden Tag halt wiederkommst und bist komplett durchnässt und gerade wenn du halt so längere Rennradsachen machen musst oder Intervalle fahren, dann macht es halt tatsächlich einfach, also mir auf alle Fälle gar keinen Spaß. Da bin ich echt so ein bisschen Weichei, muss ich gestehen.
Ich habe das tatsächlich für mich entdeckt, dieses bei kalten Temperaturen auf dem Rennrad eine Stunde oder anderthalb Stunde rausgehen, mein Intervallprogramm durchziehen und wieder nach Hause kommen, fand ich tatsächlich ganz geil. Was mich im Winter eher stört, oder was zumindest, so ich sag mal, der Hannover-Winter gestört hat, es war ja dann doch auch häufig irgendwie plusgrade, aber trotzdem arschkalt. Du hast halt Matschepampe, ja, also wenn du irgendwie 3 Grad hast, fährst halt durch einen nassen Wald und bist klatschnass und arschkalt. Und da wird's dann irgendwann, Fahrrad dreckig, du dreckig, durchgefroren, kalt. Da wird's halt dann zäh, sich wirklich zu motivieren und zu sagen, okay, ich geh Rad fahren. Aber auf meinen Runden, wo ich jetzt dann irgendwo da die Intervalle gefahren bin oder so mit dem Crosser raus, ist halt einfach irgendwie Sonne scheint, dann schneeverschneite Landschaft, das war schon cool, muss ich sagen. Und man schwitzt nicht so, weil es kalt ist.
Guter Punkt. Jetzt habe ich eine Frage an dich, die ist so ein bisschen sensibel wahrscheinlich, aber die interessiert mich trotzdem unglaublich, oder was deine Sicht darauf ist.
Ja, immer rein in die Wunde.
Warum ist Deutschland im Gravity-Sport nicht so richtig vertreten?
Also, das war die Frage.
Wir haben ja doch schon einige Fahrer und vor allen Dingen haben wir auch einige Leute, die davon leben. Und trotzdem ist jetzt so in den oberen Rängen, sowohl im Enduro wie auch im Downhill, nicht so richtig viel deutsche Flagge zu sehen. Woran liegt das? Was denkst du?
Liest du ab und zu Magazine?
Selten?
Ja, nur so, weil ich glaube, dieses Thema schon versucht, bestimmt 30 Mal versucht wurde, irgendwie zu begreifen, aber nie.
Ich möchte das aber von dir hören.
Ja, ich weiß, ist ja auch, ich finde es gut, dass wir unseren Podcast...
Du hast immer so eine wunderschöne, ungefilterte Sicht da drauf und haust einfach raus.
Ich finde es gut, dass wir unseren Podcast jetzt auf 2 Stunden erweitert haben, um diese Frage wirklich ausführlich mit allen Perspektiven zu beleuchten. Ja, riesige Frage, die du mir gestellt hast, finde ich gut, super interessant, weil ich ja jetzt auch keine Downhill-Rennen mehr fahre und natürlich du mir jetzt berechtigterweise diese Frage stellen kannst, warum ich mit meinen 27 Jahren dem Downhill-Sport den Rücken zukehre und warum es in Deutschland keine guten Downhiller gibt. Ich glaube, das fragen sich viele Menschen. ist tatsächlich eine... Ich finde die Frage immer super spannend, weil wenn man sich in der Branche bewegt, dann weiß man, dass Deutschland bei vielen internationalen Firmen einer der wichtigsten Märkte ist. Also ja. Bei uns Fahrradmarkt, wir sind ein kleines Land, ist aber der Fahrradmarkt super wichtig. Wir haben eine super kaufstarke Zielgruppe hier.
Deutschland hat, glaube ich, den größten Mountainbike-Markt der Welt, ja. Wenn ich da richtig informiert bin, für so ein kleines Land.
Und was die Athleten angeht, haben wir da eigentlich relativ wenig. Ich glaube, das sind einfach tatsächlich, da kommen da so 50 Gründe zusammen, warum das am Ende nicht der Fall ist, dass wir da einen Topfahrer an der Spitze haben.
Hier kommen die Top 3 Gründe von Jasper Jauch, warum Deutschland im Gravity-Sport nicht erfolgreich ist.
Du machst Grund es dir Nummer so 1. einfach. Du machst es dir so einfach.
Liebe diese Frage.
Grund Nummer 1 ist die deutsche Gesellschaft, die Downhill-Extremsport noch nicht als Leistungssport anerkannt hat. Und der Druck der Gesellschaft, eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu beenden und dann in ein Praktikum zu gehen, um irgendwann als Banker, Industriekaufmann, Handwerker oder CNC-Fräser seinem geregelten 9-to-5-Job nachgehen zu müssen, zu sollen und da immer einen Plan B zu haben. Das ist Grund Nummer 1.
Okay. Grund Nummer 1. Okay, nächster Grund.
Aber die haben jetzt keine Gewichtung. Also Grund 1, 2 und 3 werden sich, ich möchte da keine Gewichtung aussprechen. Grund Nummer 2 ist, glaube ich, ja, das sind so mehrere Gründe in einem, die so ein bisschen auf unsere Mentalität einspielen. Die Deutschen sind zu cool. Also ich darf mich da definitiv mit zuzählen. Mir ist es eigentlich schon immer recht wichtig, wie ich auftrete, was andere Leute von mir denken. Und wenn man sich so ein bisschen die Briten, Australier oder Franzosen anguckt, die sind da wesentlich performance- und sportorientierter. Das bedeutet, keine Ahnung, Volvo Racing trägt luftaufgeblasene Protektoren, weil sie 30 Gramm leichter sind. Sieht super scheiße aus, aber die fühlen sich halt besser damit, ja. Und dieses sich besser fühlen und alles für die Performance, alles für die Leistung geben, das ist in Deutschland so ein bisschen so ein Punkt, weil wenn du auf dem deutschen Downhill-Rennen guckst, dann will halt jeder eine Fox 40 fahren und irgendwie das neueste Troy Lee Adidas Kit. Oh, das war Markenwerbung hier. Weil es halt irgendwie gerade neu ist und irgendein Weltcup-Fahrer das fährt. Und jetzt fährt Aaron Gwynn Intens. Wahrscheinlich wollen gehen im April total die Einkaufszahlen von deutschen Kiddies für Intens Downhill-Bikes, um im Bikepark der Coolste zu sein, nach oben. Das ist so die Mentalität, dass wir einfach so ein bisschen zu cool sein wollen und die Leistung nicht vorne ranstellen. Dann war es in der Vergangenheit natürlich auch so, dass was eben bei dieser Mentalität noch mit drinsteckt, ist, dass wir alle sehr, sehr selfish sind. Also jeder denkt sich selbst seinen eigenen Vorteil. Man arbeitet recht wenig im Team zusammen, obwohl ja Downhill-Sport eigentlich kein Mann-gegen-Mann-Sport ist, sondern man fährt ja gegen die Zeit. Und ja, wir haben alle so das Gefühl, so schlecht zu sein, dass wir eben nicht zusammenarbeiten, uns nicht austauschen. Und da
ist ein riesiger Konkurrenzdruck irgendwie, ja, da, dass man halt auf keinen Fall dem anderen was zeigen möchte oder mit dem fahren möchte, bevor es halt so ein Rennen geht. Irgendwie nicht, dass der nachher noch einen Vorteil von dir hat.
Ja.
So ist mir das immer vorgekommen.
Ich glaube, das ist tatsächlich typisch deutsch, weil ich habe jetzt aufgehört mit dem Rennsport und keine Ahnung, je mehr ich mich mit irgendwie diesem ganzen Ambassador, Markenbotschafter, Gedöns auseinandersetze, habe ich das Gefühl, dass tatsächlich da der Konkurrenzdruck noch viel höher ist und die Leute sich noch mehr die Butter vom Brot klauen wollen, weil jeder Angst hat, mit seiner lächerlichen Daseinsberechtigung weniger vom Kuchen abzubekommen. Also ja, ist ein bisschen traurig. Ich muss dazu sagen, dass ich das Ganze sehr, sehr positiv sehe, was die Entwicklung angeht. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Julian Steiner war gerade bei Silas Grandi zu Besuch, davor mit seinem Teamkollegen Simon Maurer im Finale und sind jetzt in Portugal. Ich glaube, Joshua Barth trainiert auch wieder mit Neuseeländern in Neuseeland und Christian Texer zum Beispiel fährt auch sehr viel mit den BC-Jungs, die auch alle EWS fahren. Es gibt da eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung, wie ich finde, dass sich Teamfahrer oder Rennfahrer zusammentun und gemeinsam trainieren und gemeinsam auf die Rennen fahren. Muss ich sagen, in den letzten 2 Jahren hat sich da die Szene der deutschen Rennfahrer, finde ich, sehr, sehr schön entwickelt. Genau, auch supporttechnisch, wenn man sieht, dass Max Hartenstern bei Cube jetzt marketingtechnisch auch sehr, sehr genutzt wird als deutscher Meister, was natürlich vorher immer so ein bisschen Problem war, dass wir Deutschen, also das Sponsoring ist ja das eine, Sponsoring aktivieren ist das andere, aber die Hersteller haben meines Erachtens ihre Athleten immer zu wenig genutzt und dementsprechend hat der Athlet halt auch wenig Publicity bekommen und wenn ein Downhill-Sportler sich nebenbei noch exzellent vermarkten muss, damit irgendwie sein Support aufrechterhalten bleibt, dann wird es schwierig, sich auf den Sport zu konzentrieren.
Ist ein deutscher Enduro-Downhill-Fahrer für den deutschen Markt zu uncool?
Ja.
Also
ja,
100%. Intens wirbt unglaublich viel mit Aaron Gwynn als amerikanisches Unternehmen mit amerikanischem Fahrer. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei den Deutschen ist es tatsächlich so, man gönnt vielleicht den Fahrern nicht so, dass die das leben können, oder das Leben leben können, was man sich selber für sich so vorstellt. Und deshalb funktioniert man in Deutschland als deutscher Fahrer nicht so gut in der Werbung, weil man halt einfach nicht cool genug ist, nicht amerikanisch genug.
Ja, also jeder denkt ja, er wäre selbst der beste Fahrer. So ein bisschen so dieses lustige Gespräche geführt mit der Kerstin, so ein bisschen dieses BMW-Syndrom, ja. Also der Fahrer steuert das Auto und ich bin der beste Autofahrer der Welt. Und ähnlich ist es, glaube ich, beim Radsport, dass jeder Deutsche von sich sehr, sehr überzeugt ist, dass er der Coolste ist. Und Deutsche halt einfach nicht cool genug sind, weil sie nicht, die sind nicht international genug. Wir Deutschen sind, glaube ich, auch uninteressant für den internationalen Markt, weil wir uns da so ein bisschen selber aufgrund dieser ganzen Mentalitäten auch im Weg stehen. Also ich glaube, dass ein Red Bull TV jetzt relativ wenig Interesse hat, deutschen Fahrer richtig zu featuren. Ja. Ja. Liegt halt unter anderem auch daran, dass wir keine Erfolge haben. Die ganze Nummer wird schon wieder anders aussehen, wenn wir jetzt da wenn Max Hartenstein jetzt nächstes Jahr im Weltcup unter die Top 5 fährt auf jedem Rennen, dann würde dem sicherlich eine große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hängt definitiv auch mit der Leistung zusammen, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Man sieht es bei Wally Höll, aber nichtsdestotrotz, ja, auch wenn du irgendwie stetig in die Top 30 im Weltcup fährst in Deutschland, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Johannes Fischbach, der das Zeug dazu hat, ganz provokativ gesagt, wenn er denn mal heile bleibt und seine Fahrräder und seinen Körper bis über die Ziellinie bringt, dann hat er das Zeug dazu, in die Top 30 reinzufahren. Und ich glaube, selbst wenn er das schaffen würde regelmäßig, würde ihm relativ wenig Aufmerksamkeit gebühren, auch wenn er ein Top-30-Fahrer ist, weil Deutschland halt nicht cool ist. Währenddessen, wenn du dir einen Win Masters anschaust, ja, der, ganz ehrlich, der fährt auf meinem Niveau, ja, irgendwo ein Top-50-Fahrer im Weltcup, Top-60-Fahrer, und er hat zwar schon bessere Ergebnisse rausgehauen, habe ich auch, aber der ist halt einfach international, weltweit super bekannt, so, und dem wird halt auch einiges an Aufmerksamkeit geschenkt irgendwo, wenn es mal irgendwas bei Red Bull TV gibt oder so, weil er halt einfach international ist, cool ist, Neuseeländer ist, und da gebe ich dir schon recht, dass wir Deutschen auf jeden Fall nicht die Geilsten sind.
Das waren zwei Gründe. Hast du jetzt noch einen ganz, ganz kurzen dritten Grund oder sollen wir es einfach hinten runterfallen lassen?
Gib mir noch eine Sekunde. Der dritte Grund. tatsächlich ist so ein bisschen, würde ich das auf den Support schieben. Ganz doof gesagt, ein Neuseeländer, der braucht halt nicht viel, um leben zu können. Meistens leben die noch irgendwo bei ihren Eltern und so. Und ein deutscher Fahrer, dem wird halt einfach wenig die Opportunity gegeben, davon leben zu können, beziehungsweise sich dahin zu arbeiten, davon leben zu können, was erstens Finanzen angeht und zweitens dann eben auch ein Team angeht, dass sich jemand um ihn kümmert. Und die ganzen deutschen Fahrer, die gut geworden sind, groß geworden sind, haben das Glück, entweder kostenlos wohnen zu können, von ihren Eltern zu den Rennen gefahren zu werden oder da gut supportet zu werden. Aber wenn der Fall nicht gegeben ist, dann wird es eine teure Angelegenheit, diesen Sport zu betreiben. Und da gehört viel Mühe und Arbeit dazu, das dann irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dass der Punkt dann irgendwann kommt, wo der Fahrer sagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt irgendwie mal in die Disco und ein paar bisschen tanzen gehen, auch nachvollziehbar. Naja, für noch kurze Anmerkung der Redaktion. Das ist alles meine persönlichen Meinungen. Und liebe verehrte Zuhörer, da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ich bin offen für Diskussionen, just saying. Dieses Thema kann man auf jeden Fall, glaube ich, mit einer Flasche Whisky kann man da eine ganze Nacht drüber diskutieren, was man auch besser machen kann. Und was ich noch sagen möchte, ich möchte nicht nur rummotzen, sondern ich finde tatsächlich die Entwicklung der letzten zwei Jahre im deutschen Downhill-Sport, auch was Nachwuchsteam angeht, mit den SRAM Young Guns, mit Propane, mit vor allem auch mit dem Cube Global Squad, wie die den Max pushen. Chapeau, Hut ab, der deutsche Rennsport, finde ich, zumindest im Gravity-Bereich, entwickelt sich sehr, sehr schön.
Sehr gut, und damit ist die Lage im deutschen Downhill-Sport umfassend erläutert.
Ja, was macht deine Rennkarriere? Welches Rennen fährst du dieses Jahr?
Meine Rennkarriere habe ich ja irgendwann vor 2,5 Jahren beendet, nachdem ich dann gemerkt habe, ich bin zwar im Training relativ schnell, aber im Rennen halt nicht.
Ja, das Thema hatten wir schon mal.
Ja,
Du hast zu viel getreten irgendwie. Du hättest dich ein bisschen mehr entspannen sollen oder sowas, glaube ich mal.
Das wäre auf alle Fälle schlau gewesen. Ich bin ja 2 Jahre die EWS mitgefahren und habe dann gedacht, okay, ich muss danach was anderes machen, weil es gibt deutlich mehr Leute, die deutlich schneller fahren können wie ich. Und dann,
Aber ich persönlich finde ja, dass du sehr, sehr gut und schnell Rad fährst. Und wir hatten das Thema in Brixen mal ganz kurz, wo du mit irgendjemandem darüber gesprochen hast, dass du zu viel pedaliert hast, glaube ich, am Anfang der Stage und dann hast du eine Scheiße gebaut oder bist langsam gefahren. Und das ist, ich sag immer, klingt jetzt hart, Tobi, sorry dafür. ich sag aber, ein guter Radfahrer ist nicht unbedingt ein guter Rennfahrer und ein guter Rennfahrer ist nicht unbedingt ein guter Radfahrer. Welchen Personen man das jetzt irgendwo in die Schuhe schieben möchte, darf sich jeder selbst aussuchen. Aber vielleicht liegt in dir einfach ein sehr, sehr guter Radfahrer, aber kein guter Rennfahrer. Weil man muss sich das klar auch irgendwo taktisch einteilen. Und wenn du bei einer EWS-Stage von 10 Minuten die ersten 60 Sekunden Vollgas gibst und dann 9 Minuten am Hungertod nagst, dann kommt eine scheiß Zeit raus, obwohl du vielleicht ein sehr, sehr guter und schneller Radfahrer bist. Das ist auch
logisch. Hättest du mir das mal vor 2 Jahren gesagt, ey, dann wäre ich dir sehr dankbar gewesen. Ja, genau. Aber zum Glück muss ich jetzt eben keine Rennen mehr fahren. Und
doch, dieses Jahr musst du nur eins fahren.
Dieses Jahr muss ich nur eins fahren, stimmt, das habe ich versprochen. Ja, ich hoffe ja immer noch auf so ein Stage-Race wie Transcascadia oder
genau.
So.
Hat mir kurz angesprochen, Transcascadia, das ist ein neues Goal. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von Transcascadia haltet und ob wir da mitfahren sollten. Und wenn da 100 Leute drunter schreiben, ja, fahrt Transcascadia, dann kriegen wir vielleicht einen Startplatz. Also schreibt drunter.
Genau, das wär sehr lieb. Genau, aber grundsätzlich fahre ich ja keine Rennen mehr, sondern reise halt irgendwie so um die Welt. Und wir sind ja gerade dabei, den neuen Vortrag zu produzieren, der jetzt im nächsten Winter rauskommt. Und ich hatte eine wunderbare Idee, über die wir auch schon kurz gesprochen haben, und zwar nach Grönland zu fliegen, um dort den Arctic Circle Trail zu fahren.
Ja, du bist ja wieder da jetzt. Wie war denn Grönland?
Kurz zusammengefasst, sehr kalt.
Absehbar.
Hat man jetzt gar nicht so gedacht.
Das war absehbar.
Ja. Aber ansonsten war es sicherlich, war definitiv einer der coolsten Trips, die ich je gemacht habe.
Wie hat es funktioniert mit dem Radfahren? Konntet ihr fahren auf Schnee und Eis?
Wir konnten zu einem großen Teil fahren, nicht alles, weil es ein bisschen zu viel Schnee hatte. Und das muss man wissen, der Arctic Circle Trail, das ist quasi die längste Verbindung, die man in Grönland machen kann, vom Inlandeis zur Küste. Also überall ist das Inlandeis deutlich dichter dran, außer dort, wo wir halt waren. Und dieser Trail wird auch ganz oft benutzt im Januar und Februar, um auf die Jagd zu gehen. Dort ist gibt es sehr große Moschusochsenjagd und auch andere Tiere. Und da wird halt viel mit Schlittenhunden hin und her gefahren und auch mit Schneemobilen. Dieses Jahr war es so, dass die Moschusochsenjagd um 3 Wochen nach hinten verschoben wurde. Das heißt, auf dem Trail war viel, viel weniger los und der Trail war einfach noch nicht so hart. Ah. Nichtsdestotrotz konnten wir relativ viel fahren. Und es, ja, sagen wir so, du fährst ja jetzt ja nicht dorthin wegen dem Trail, sondern wegen dem ganzen Abenteuer. Und das war überwältigend. Also da durch die Landschaft zu pedalieren es hat ungefähr so 2-2,5 Stunden Sonne. Und es hat halt so 2 Stunden vor Sonnenaufgang Licht und 2 Stunden nach Sonnenaufgang Licht. Und das Licht ist halt so unglaublich schön, weil die Sonne halt nicht so hoch kommt. Es ist immer so ein rötlicher, lila Himmel und es ist grandios, unglaublich. Also es war komplett verrückt.
Du hast also immer wie heißt das, Blue Hour, glaube ich, Sonnenuntergang?
Genau.
Stimmung. Du hast eigentlich immer das schönste Licht.
So ist es, genau. Wir hatten auch super viel Glück mit dem Wetter, immer blauer Himmel. Haben halt dort in irgendwelchen kleinen Hütten geschlafen und es war, ja.
Ich habe ein paar Fotos gesehen, ihr wart mit Hardtails unterwegs.
Genau,
Getriebe-Hardtails.
Getriebe-Hardtails, genau. Wir wollten so wenig Technik, mehr oder weniger Technik am Rad haben, wie es geht, Weil Suspension bei minus 30 Grad brauchst du halt nicht, weil funktionieren eh nicht.
Ja.
Und tatsächlich hatten wir so ein bisschen Angst, dass uns selbst das Getriebe einfriert, also das Öl im Getriebe.
Ja.
Und auch die Bremsen waren, also wir haben quasi auf andere Bremsen gewechselt, weil die Bremsen, die wir normalerweise gefahren werden, bei minus 30 Grad friert halt einfach das Öl ein. Also es sind einige Sachen dort, die man beachten muss, die wir vielleicht vorher auch nicht so auf dem Schirm hatten.
Wie war es mit Kamera-Equipment und so? Funktioniert sowas bei minus 30? Also ich sag mal so, die Kamera vielleicht, aber seine Hände nicht.
Ja, Philipp ist zum Beispiel viel Drohne geflogen, auch vom Hundeschlitten Drohne geflogen. Der hat mir so leid getan, weil wenn du dort halt, der hat immer so dünne Handschuhe dazu angehabt und es ist halt, dir frieren so schnell die Hände ab. Es ist so kalt.
Minus 30, boah.
Also es ist wahnsinnig kalt. Foto-Equipment hat super gut funktioniert. Drohne mussten wir halt jedes Mal vom Fliegen über Feuer auftauen.
Ehrlich jetzt,
die sind halt, ja. Das Problem war so ein bisschen das. Du steuerst ja die Drohne, die wir haben. Du siehst ja quasi, oder das Display von der Drohne ist das iPhone.
Ja.
Und das iPhone draußen bei den Temperaturen hält eine Minute. Und dann geht das aus.
Ja.
Und das ist halt blöd, wenn du, also du hast quasi Zeit, die Drohne hochzujagen und dann kannst du kurz alles einstellen und dann geht's iPhone aus und dann fliegst du quasi blind, nur auf Sicht.
Also du kannst trotzdem und steuern. Ich dachte, das Ding wäre mit dem Handy gekoppelt und dann kannst du die Drohne auch gar nicht mehr fliegen oder so.
Naja, du kannst sie schon noch fliegen, aber du siehst halt einfach nicht mehr, wo du hinfliegst. Also du musst halt dann schon gucken, wo die ist und fliegst halt alles auf Sicht. Das ist sehr spannend. Aber ansonsten, ja, wir haben super geile Bilder mitgebracht und das wird auf alle Fälle ein sehr, sehr guter Teil im Vortrag werden. Also, weil es einfach super cool war. Im letzten Vortrag im letzten Podcast hattest du mich gefragt, wie es mit dem...
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie war es mit dem Prokop? Der ist ja super, super nett, hast du gesagt.
Der ist unglaublich nett, tatsächlich. Der kommt immer so ein bisschen grummelig rüber. Ist aber einfach nur sehr, sehr still. Wirklich mega nett. Was wir in Grönland rausgefunden haben, ist, dass er nicht so mit Kälte kann. Und er hat sich tatsächlich relativ gut vorbereitet. Er hatte so Überschuhe.
Ja, habe ich gesehen auf dem Foto. So, das haben die,
schaut mega kacke aus.
Italiener manchmal ihren Motorrollern im Winter. Das sind also so genau. Dinger, die man über den Lenker macht, wo Handschuhe quasi drumherum sind.
Genau das hatte er. Damit hat er keine Probleme mit den Händen gehabt. Und er hatte auch so richtig krasse Winterschuhe, also so Arktik-Schuhe. Die hat er sich von irgendwelchen Leuten gekauft, die im Winter am Skilift stehen und die Leute immer so da den Berg hochschubsen. Und die ziehen die halt oft an, damit die halt keine kalten Füße bekommen. Das hat da auch ganz gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, ist sein Gesicht zu bedecken. Zwar ist gleich am ersten Tag hat er mal schöne Erfrierungen im Gesicht gehabt.
Oh, scheiße. Das sind so richtige Verbrennungen, ja, auf der Haut.
Ja, genau. Genau. Also wir hatten alle so Masken auf, die eigentlich komplett bis zur Goggle abschließen sollten. Es ist bei ihm so ein bisschen runtergerutscht und dann hatte er halt echt einfach so weiße, abgefrorene Streifen unter den Augen. Und da hat er mir echt ziemlich leid getan, weil das zieht halt echt richtig. Du merkst es selber nicht, wenn das abfriert.
Ja.
Aber du merkst aber, wenn es wieder auftaut. Es war so, dass die Haut noch nicht komplett abgestorben war. Also man hat es dann halt irgendwie mit Handauflegen wieder warm gekriegt. Aber trotzdem hat er mir echt richtig, richtig leid getan. Dort und ja. Aber ansonsten mega netter Typ. Mega entspannt.
Entschuldige, wenn ich unterbreche. Ich hab gerade eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, der mir einen neuen Spitznamen gegeben hat. er nennt mich Oberst Schenkel. Das ist entstanden, weil ich so dünne Beine habe, aber so gut pedalieren kann. Ich habe ja relativ viel Druck auf dem Pedal dafür, dass ich so dünne Beinchen habe. Und er nennt mich jetzt Oberst Schenkel und ich war gestern Abend mit ihm hier ein Bierchen trinken und er schreibt gerade Leutnant Oberst Schenkel. Fand ich ziemlich witzig. Sorry. Ich etwas abgelenkt gerade mit deiner Gesichtserfrierungsgeschichte.
Damit war ich auch im Grunde durch. was mich in Grönland unglaublich beeindruckt hat, ist, dass dort halt alles möglich gemacht wird, beziehungsweise möglich gemacht werden muss. Also, wir leben ja so ein bisschen in so einer Gesellschaft mit, ja, funktioniert nicht, ja, dann mache ich es halt auch nicht, weil, was soll ich tun? Und in Grönland ist halt so, irgendwas geht kaputt und du hast das Werkzeug nicht dafür und du hast die Ersatzteile nicht dafür, aber du musst es ja jetzt trotzdem reparieren, weil uns ist zum Beispiel, wir hatten Schneemobile, die unser Gepäck von A nach B gebracht haben und dahinter war ein Schlitten und der Schlitten ist durchgebrochen, weil wir sind ein, zweimal mit dem Schneemobil umgekippt und dabei ist halt der Schlitten einfach in der Mitte durchgebrochen. Und ich hätte wahrscheinlich jetzt gedacht, ja gut, was jetzt? Du machst relativ viele Geräusche dort.
Mein Hund auf dem Parkettboden in dieser WG findet keinen richtigen Schlafplatz und taubelt hier so ein bisschen in die Gegend. Wir waren beim Schlitten, hör auf, alles gut, ich höre dir zu.
genau, Schlitten durchgebrochen, ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll. Die Jungs haben Seil rausgezogen, haben das Ding zusammengebunden und wir sind damit heimgefahren. Und auch ansonsten ist dort einfach es gibt diese Mentalität nicht, ja, dann geht's halt nicht, weil wenn dort halt was kaputt geht und du bist halt mit dem Schneemobil irgendwo draußen bei minus 30 Grad und irgendwas passiert, dann, und du kriegst es nicht wieder zum Laufen, dann stirbst du halt einfach.
Ja.
Weil du halt, du hast ja halt zum Teil bis zur nächsten Hütte, wo du sicher wärst, 60 Kilometer. Und dann hast du halt einfach nicht die Möglichkeit zu sagen, das funktioniert jetzt halt nicht. Du bist
dauerhaft der Lebensbedrohlichkeit irgendwie ausgesetzt.
Genau. Und das ist was mir halt vor allen Dingen aufgefallen ist, als wir wieder nach Hause gekommen sind, dass halt hier die Hälfte der Sachen irgendwie einfach nicht angefasst wird, weil, ja, funktioniert halt gerade nicht. Und das, da will ich mich auch nicht rausnehmen. Also das ist bei mir genauso.
Ich wollte gerade fragen, wie steht's mit deiner Vespa?
Vespa läuft.
Na klar.
Hat nur 2 Jahre gedauert, aber läuft.
Nee, die geht gerade nicht. Lass ich um den Schuppen stehen.
Genau. Nee, also ist fand ich sehr, sehr beeindruckend und habe mich da auch nochmal so ein bisschen mich herausgefordert gefühlt, das auch so ein bisschen auf mein Leben mehr anzuwenden, einfach Sachen durchzuziehen und nicht so schnell aufzugeben.
Aber glaubst du auch, dass es daran liegt, dass wir haben halt, also ich muss kurz nochmal, mir fällt es gerade auf, dass wir heute so allgemeine Diskussionen, wir haben sehr allgemeine Diskussionen. Weil meine Frage wäre jetzt, glaubst du, dass es daran liegt, dass wir Deutschen zu regulativ sind? Also jetzt doof gesagt, bei so einem Schneemobil, wenn da was kaputt geht, würden wir sagen, nee, das können wir so nicht machen, das braucht TÜV. ja, also ich habe gerade mit Karl darüber geredet, der jetzt nach Australien geht. Wie gesagt, so, ja, wenn er sich mal ein Auto gönnen würde, dann so einen dicken Toyota Land Cruiser Offroad nochmal. Und dann habe ich gesagt, oh ja, die haben auch so geile Kuhfänger und Dachgepäckträger und so. Und dann haben wir ein bisschen drüber geredet, ja, die haben auch keinen TÜV, weil da schaut halt der TÜV drüber, Querlenker, okay, sitzt, Glühbirnen gehen, der hat TÜV, fertig. Und interessiert halt auch keinen. Und bei uns das ist ja alles Hand und Fuß und Siegel und ich habe meine Kfz-Versicherung gewechselt und habe einen Bescheid bekommen, dass mein Auto jetzt stillgelegt worden ist, weil meine neue Kfz-Versicherung vergessen hat, in die EB-Nummer rüber zu schicken. Also es ist alles so strikt geregelt bei uns in Deutschland, dass wir uns vielleicht sagen, ja nee, ich darf das jetzt auch gar nicht. Also jetzt irgendwie was improvisieren, reparieren, um von A nach B zu kommen.
Das ist sicherlich ein Teil davon, aber ich glaube, es ist auch einfach so die Mentalität. Ja, dann bestelle ich das halt einfach bei Amazon und das ist morgen neu da. Oder es ist halt alles so schnell, es ist alles so schnell verfügbar, alles so greifbar und du hast ja immer, weißt du,
gut, aber du das hast ist ja nicht moderne digitalisierte Welt. Das sind ja First World Problems, muss man ja ehrlich so sagen. Also das ist ja in
Amerika, auf alle Fälle.
Überall, wo es Amazon gibt oder die Verfügbarkeit von Ressourcen in sehr, sehr kurzer Zeit sind ja alle so bequem geworden.
Auf alle Fälle. Also das ist, aber trotzdem finde ich es halt gut, sich da mal so ein bisschen wieder zurückzunehmen und zu sagen, hey, ich muss ja gestehen, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Mountainbike-Schrauber der Welt. Und hab halt ungefähr eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden und wenn das dann nicht funktioniert, dann bin ich halt echt mega genervt und hab dann auch keinen Bock, das weiterzumachen. Und das sind, glaube ich, so die Themen, wo du dich einfach, ich meine, das geht ja. Also es gibt ja Leute, die können das. Ich kenne das halt nicht so gut. Und dann dort nicht aufzugeben und einfach zu sagen, hey, ich mach das jetzt halt einfach, weil, ja, zieh das halt einfach durch. Und dann habe ich es halt am Ende geschafft. Und ich glaube, da ist halt, da sind wir halt einfach, oder, also auch ich natürlich, da bin ich halt einfach nicht strikt genug und ich möchte mir, das ist ein großer Vorsatz, ich möchte mir das wieder angewöhnen, mehr Sachen wirklich dann durchzuziehen, auch wenn sie mich nerven und dieses, geht nicht, gibt es nicht.
Ich habe da
möchte einfach wieder ein bisschen.
Tatsächlich, ganz passend zum Thema, eine eigene Selbstbeobachtung bei mir festgestellt, dass ich einfach jetzt durch den Trainingsplan, keine Ahnung, warum ich den im Moment so diszipliniert durchführe, wahrscheinlich aufgrund meiner neuen beruflichen Herausforderung, einfach irgendwo so am Tag war es tatsächlich safe irgendwie abzuhaken. Aber bei mir war es häufig so, dass wenn irgendwo die Technik gestreikt hat, also zum Beispiel Trainingsplan steht, fahr 1,5 Stunden Mountainbike-Tour mit den und den Strecken oder so. Und dann ist es häufig passiert, dass irgendwas am Rad kaputt gegangen ist. Als ich das letzte Mal in Hannover war, hat auch was gestreikt und hat gesagt, ja, ich konnte jetzt nicht trainieren, weil es ist kaputt gegangen. Und dann kommt keimt bei mir mal so ein bisschen die Frage auf, inwieweit hätte ich es vielleicht doch machen können oder inwieweit hätte ich es vielleicht doch machen sollen. Dann fährst du halt wenn dir, keine Ahnung, irgendwas am Sattel kaputt geht, fährst halt den Rest der Strecke im Stehen. Wenn dir eine Gangschaltung kaputt geht, fährst halt der Rest der Strecke in einem Gang oder so, ja. Inwieweit kann man das quasi noch ausreizen, um sein Soll zu erfüllen, beziehungsweise um ans Ziel zu kommen? Und bin ich deiner Meinung, sollten wir auf jeden Fall sollten wir mehr hartnäckig sein, das ist ja gutes Deutsch, sollten wir hartnäckiger sein. Bin großer Fan von Casey Neistat. Ich glaube, ist es der weltweit erfolgreichste YouTuber?
Er ist auf alle Fälle sehr, sehr erfolgreich.
Er hat ziemlich viele Abonnenten. Ja. Und er hat eine coole Folge ABC, wo er darüber spricht, über seine Prägung in der Schulzeit, über ABC, Always Be Closing, also die Sachen einfach mal zu Ende machen. Und ja. Wichtiges Ding, erwische ich mich selber tatsächlich sehr, sehr häufig dabei, wo ich es nicht mache. Also, ich bin schlecht.
Wer ist schlecht am Englisch? Pass auf, lass uns das so machen. Bis zum nächsten Podcast sind es 2 Wochen. In den 2 Wochen machen wir eine Liste, wo wir jeden zweiten Tag eine Sache hinschreiben, die uns genervt hat und wir trotzdem durchgezogen haben.
Ja, da kann ich ja, das ist ja bescheuert, weil da habe ich meinen Trainingsplan, da kann ich ja jeden zweiten Tag draufschreiben, Training durchgezogen.
Ja.
Es funktioniert nicht.
Okay.
Nee. Ich habe mir relativ viele Projekte vorgenommen und noch keins davon verwirklicht. Aber das muss ich jetzt auch mal angehen. Jetzt, wo du das sagst, bewegt sich gerade ein bisschen was in meinem Kopf. Sachen zu bewegen.
Als wir jetzt im Finale waren, war ich relativ unvorbereitet und hatte weder eine Pumpe, noch Werkzeug, noch Schläuche, noch sonst irgendwas dabei. Und du hast mich immer sehr, sehr fragend angeschaut und ich wollte dir nicht erzählen, warum. Und zwar, weil ich das für den Podcast aufheben wollte, weil es eine sehr schöne Geschichte ist.
Ach, jetzt ohne Scheiß. Also das ja? Nicht, du hast es einfach vergessen, sondern...
Nein, ich habe es nicht einfach vergessen.
Ehrlich jetzt? Du Wichser. Ja? Du hast mich eingelogen.
Das Problem ist, dass mein Fahrrad, mein Bikekoffer, meine Schuhe, meine ganzen Klamotten und mein Rucksack mit dem ganzen Gepäck, mit dem ganzen Werkzeug, ist noch in Grönland.
Ah, warte, das habe ich mitbekommen, aber das hast du mir, glaube ich, schon erzählt sogar.
Nein. Das Problem war nachdem wir 3 Wochen dort waren, mussten wir quasi zum Flughafen. Wir haben mit unserem Guide Bo dort gequatscht und da meinte er, ja, wann geht denn euer Flieger? Ich gucke aufs Ticket drauf und sage, ja, 10.20 Uhr. Am nächsten Tag treffen wir uns, er fährt uns mit all unserem Gepäck zum Flughafen, wir laden dort aus. Und dann guckt die Frau am Schalter, guckt uns ganz komisch an und meint so, ja, fliegt der jetzt noch, wollt ihr nach Kangerlussuaq? Ja, ihr seid zu spät, wir können euch nicht mehr einchecken. Das ist rum. Wie, was? Ja, der fliegt halt um 10.10 Uhr fliegt er halt los. Da habe ich aufs Ticket nahe geschaut und habe halt gesehen, oh, ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geschaut, wann wir losfliegen, sondern wann wir ankommen. Und wir hatten quasi einen 20-Minuten-Flug von so einem ganz kleinen Airport am Meer zu dem großen internationalen Airport in der Mitte des Landes. Und normalerweise ist es halt immer so, du hast halt eine Boardingzeit und du hast halt eine Abflugszeit und irgendwo drunter steht halt dann die Zeit, wo du ankommst. So, aber die ist meistens, die ist ja nicht wichtig, weil du weißt es ja eh
nicht. Die steht auch ganz häufig nicht drauf, tatsächlich.
So, und da stand quasi in der ersten Reihe, stand halt fett die Abflugszeit und fett die Ankunftszeit dahinter. Und ich habe aber gedacht, das ist die Boardingzeit und die Abflugszeit. Und habe mich quasi in der Zeile vertan. Und wir sind zu spät dorthin gekommen. Und dann haben wir halt irgendwie überlegt, ja, scheiße, was machen wir denn jetzt, wenn wir jetzt nicht fliegen können? Weil wir wären jetzt nach Sisimiut nach Kangerlussuaq geflogen, von dort aus, dann hatten wir irgendwie 20 Minuten zum Umsteigen, wären wir dann auf den internationalen Flug nach Kopenhagen gegangen, haben dort ein Hotel gehabt und am nächsten Tag einen Flug weiter nach München. Für 3 Personen. Mega Kosten. Und dann haben wir halt einfach gesagt, okay, bevor wir jetzt hier für 4.000 Euro neue Tickets kaufen, gehen wir jetzt einfach in dieses Flugzeug rein. Weil die Türen sind noch auf. Wir lassen jetzt einfach all unser Zeug hier stehen und gehen halt einfach. Und dann sind wir original einfach in dieses Flugzeug eingestiegen, weil es hat dann keine Sicherheitskontrollen oder so. Also das ist halt eine Tür, du gehst durch, da steht halt ein Flugzeug, steigst ein. Ja, das ist nicht so wie bei uns.
Ja, und wir sind halt großer Airport oder so.
Und wir sind dann halt einfach dort eingestiegen und haben halt quasi all unser Gepäck dort gelassen und haben es halt so geschafft, doch noch nach Deutschland zu fliegen. Nur steht jetzt halt all unser Zeug noch in Grönland. Und ich muss mich halt irgendwie drum kümmern, dass ich das jetzt wiederbekomme. Und da war die Stimmung mal so kurz ein bisschen angespannt, muss ich gestehen. Also bei allen.
Aber jetzt mal ohne Witz, was hast du denn da stehen lassen? Also Werkzeug? Okay, ja, gut. Punkt.
Also wir haben zwei Fahrradkoffer haben wir dort, mit allem drin. Wir haben unser normales Gepäck, also Bekleidung von allen 3 Personen. Und halt auch einige Teile vom Fotoequipment von Philipp. Also wir haben quasi nur unser Handgepäck mitgenommen.
Aber hatte Philipp jetzt sein Fotoequipment im Handgepäck oder hat er sein Fotoequipment?
Nee, der hat sein Fotoequipment im Rucksack aufgehabt, genau. Oh, das war halt gut.
Also Glück, dass er das so hatte. Oder ich meine, und jetzt? Hast du schon wieder erreicht, Flughafen und so? Oder?
Ja, wir haben es jetzt tatsächlich so geregelt, dass unser Guide das nach der hat das wieder eingesammelt, hat das zu so einem Unternehmen gebracht, was halt dann auf Übersee versendet. Und mit denen war das jetzt halt organisiert, dass es halt versendet wird, dass es auf eine Palette kommt, aufs Schiff geht, dann dauert das 4 Wochen auf See, dann kommt das in Dänemark an. Das Problem ist, dann muss das dort irgendwie verzollt werden, beziehungsweise musste ich in Deutschland noch einen Zollagenten finden, der mir da die Dokumente fertig macht und dann wird das irgendwann, wahrscheinlich nach 6 Wochen, bei mir zugestellt.
Ja, saure Leistung, Tobi.
Ja, das ist
stark.
Haben wir auf alle Fälle. Das wäre natürlich niemals in irgendeinem anderen Flugzeug oder auf irgendeinem anderen Flughafen wäre das natürlich nicht gegangen. Nee. Dass du einfach durch eine Tür gehst und ins Flugzeug einsteigst, ohne den Pass zu zeigen, ohne dass jemand weiß, wer du bist, ohne ein Ticket zu haben, nichts. Also einfach durch die Tür gehen, einsteigen und los geht's.
Hallo, hier bin ich. Wir können los, ich bin da.
Genau, wir. ja, genau. Also deshalb hatte ich kein Werkzeug.
Hut ab für die Eier, Alter. Also ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Wenn ich vielleicht mit Rupi unterwegs gewesen wäre, das kann gut sein, das ist ja auch ein mutiger Typ so, aber wenn ich mich in die Lage versetze, ob ich da stehen bleiben würde oder ins Flugzeug steigen würde, ich würde wahrscheinlich stehen bleiben bei meinem Hab und Gut und würde sagen, gut, dann muss ich halt umbuchen. Aber bei 5.000 Euro Flugpreis überlegt man sich vielleicht doch noch zweimal.
Ja, da war ich auf alle Fälle mal kurzzeitig relativ, relativ nervös. Dann sind wir halt nach Dänemark geflogen. Dort haben wir halt Nacht im Hotel verbracht. Am nächsten Tag sind wir um 3 Uhr morgens aufgestanden zum Flughafen. dort eingecheckt, alles cool, weil wir hatten ja nur noch Handgepäck. Hat relativ schnell funktioniert. Dann fragt Philipp, ja, zu welchem Gate müssen wir? Ich gucke aufs Ticket. Ja, E18. Okay, wir laufen rum, gehen noch was essen, kurz frühstücken, laufen dann und finden E18 nicht. Und laufen halt eine ganze Ecke rum. Und dann gucke ich nochmal aufs Ticket und sehe, oh,
okay. Das war der Sitzplatz.
E18 ist mein Sitzplatz.
Zweimal auf einer Reise fast einen Flug verpassen, weil du dich irgendwie in der Zeile verliest, finde ich schon stark. Fliegt der Ruppi jetzt nochmal mit dir weg oder sagt er, ich habe die Schnauze voll?
Der war echt so ein bisschen, also der hat das alles locker genommen, aber der meinte so, Alter, was ist mit dir los? Das ist ja noch nie passiert und dann gleich zweimal nacheinander.
Ja. Aber warst du da schon erkältet? Du warst ja nach Grönland bei minus 30 Grad Fahrradfahren, warst ja relativ krass erkältet, als du wieder kamst. Warst du da auch schon im Fieberwahn?
Da, ja, irgendwie so ein bisschen fertig war ich auf alle Fälle.
Ja.
Krass. Also, wir schieben das jetzt einfach mal da drauf. Und,
ja, müssen. Genau. Ja, starke Leistung. Auch, dass du das jetzt hier erzählst.
Ja.
Cool.
Jetzt mal wieder zu dir, und zwar, du bist jetzt so fleißig am Trainieren, sind deine ersten Rennen?
Oh, tatsächlich, glaube ich, ist mein erstes Rennen, das Enduro-Rennen am Gardasee, wenn ich dann mitfahren darf. Das glaube ich tatsächlich, also 4. und 5. Mai ist das Bike-Festival am Gardasee, kurz Werbung zu machen für das Bike-Festival in Riva del Garda.
Da bist du, da hast du auch irgendwas mit zu tun, oder?
Ja. Genau.
Bist du da deswegen nicht auch involviert? Ein bisschen
Werbung als Influencer-Marketing. Buchen Sie jetzt beim Bike-Festival in Riva del Garda Ihr Mountainbike-Festival rund um Rennsport und Bier sowie neueste Produkte auf der Expo-Area. 4. bis 5. Mai, die ideale Saisonstart am Gardasee. Jetzt dabei sein, rückwärts einsteigen, nächste Runde, seid dabei, bye. Das war die Werbung. Nee, tatsächlich bin ich da, oder war ich das letzte Jahr Host. Was ist ein Host? Ich habe so ein bisschen Moderation für die ganzen Social-Media-Kanäle gemacht. Und genau, habe da so ein bisschen den Hampelmann gespielt, ein paar Produkte vorgestellt, ein paar Behind-the-Scenes bei den Rennen gezeigt. Und werde das dieses Jahr wahrscheinlich wieder machen und versuche aber dennoch die ganzen Enduro-Rennen da auch mitzufahren. Und das wäre mein erstes Rennen.
Wunderbar.
Du musst jetzt ins Mikro reden. Nachdem du durch den Raum gelaufen bist, musst du dich jetzt schnell nach vorne ans Mikro lehnen, sonst hört man, dass du gerade durch den Raum gelaufen bist. Wir haben hier so eine Videotelefonie. Also ich sehe, was der Tobi macht und der läuft gerade verwirrt durch den Raum.
Ich suche mein Handy-Ladekabel.
Ach, dein Handy. Wir sind eh am Ende.
Ich habe mal eine Geschichte zu erzählen.
Die kannst du dir aufheben für unseren nächsten Podcast. Du kannst sie teasern, dann haben wir vielleicht eine Call to Action. Schalten Sie ein in der nächsten Folge von Tobi und Jaspers Podcast, Single Trail und Single Malt, wenn es heißt, Tobi.
Ich möchte eine Geschichte von meinem desaströsesten Rennen aller Zeiten erzählen.
Ist da gut, bin da ich eine... auch noch eine Story.
Ich bin da eine Staffel mitgefahren, das Peak to Creek Rennen, das geht irgendwie mit...
Hey, nur teasern, gell? Nur teasern.
Ja, ich möchte kurz erzählen, worum es geht.
Okay.
Ja, also es ist eine Staffel aus verschiedenen Sportarten, Skifahren, Klettern, Trailrunning, Rafting und Mountainbiken. Ich war für den Mountainbike-Part zuständig und ja, habe das nicht so besonders gut gemacht.
Egal. Ich freue mich, ich kenne die Geschichte nicht, aber ich freue mich drauf. Ich habe auch noch eine zu erzählen, wenn wir dann bei desaströsen Rennen sind. Das war die Weltmeisterschaft in Haffjell, die ich dann ja auch gar nicht mitgefahren bin. Auch eine sehr, sehr lustige Geschichte behind the scenes, um hier mal wieder ein bisschen zu polarisieren. Cool.
Damit würde ich sagen, sind wir so ein bisschen am Ende, oder?
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Verehrte Zuhörer.
Möchtest du unsere 5 Zuhörer noch dazu animieren, uns unbedingt überall zu abonnieren, uns gute Kommentare zu geben und uns natürlich weiter zu posten, Shoutouts zu machen.
Also worüber wir uns tatsächlich sehr, sehr freuen würden, liebe Zuhörer, ist, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dass also jedem von euch, dem unser Podcast gefällt, wenn er 2 weitere Leute für unseren Podcast begeistern kann. Das würde uns sehr freuen. Über Instagram, Facebook, einfach mal sagen, hey, ich habe einen geilen Podcast gefunden, Single Trails Single Malt mit Tobi, ist echt witzig. Und da kann man auch in die Kommentare schreiben, wie doof die sind. Also wir freuen uns über jegliche Art von Interaktion von euch mit uns, weil wir
natürlich... Solange sie gut sind halt.
...drauf angewiesen sind. Ja, auch. Auch negative sind erlaubt. Tobi, wir dürfen das nicht diskriminieren.
Okay, gut, also... In dem Sinne, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sowohl mit dir in Finale Zeit zu verbringen, wie auch mit dir jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank und
hasta luego. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao. Ciao.